Also man muss es ganz eindeutig sagen, er hat als Nazi im Auftrag von Nazis Nazis ermordet.
Ein Mann, zwei Leben. Der in Salzburg geborene Erasmus Reichel war Auftragsmörder der SS. Unter neuem Namen wurde er später in Lateinamerika ein berühmter Anthropologe, der sich für indigene Völker stark machte. In Salzburg erinnert bis heute eine Tafel an ihn. Eine unglaubliche Geschichte, mit der sich nun die Nachfahren beschäftigen.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in Salzburg. Wer die vorhergehende Folge noch nicht gehört hat, diese widmet sich dem Kriegsende vor 80 Jahren und zwar im Mai 1945 in der Stadt Salzburg und zwar wie die Stadt kampflos übergeben wurde und welche Angriffspläne die US-Armee für Salzburg hatte, also welche Orte dabei von der Landkarte verschwunden wären. Gerne nachhören über die bekannten Podcast-Plattformen oder auf www.sn.at/podcast. Diese Folge ist die mittlerweile 59. und wir nähern uns langsam, aber mit großen Schritten dem Ende dieser vierten Staffel, bis wir Ende Mai dann in eine Sommerpause gehen. Wobei, wie auch schon in den letzten Jahren, nicht ausgeschlossen ist, dass wir zwischendurch die eine oder andere Folge einschieben. Wir sammeln also bereits Ideen für die Herbststaffel. Die Liste ist schon lang, aber schreiben Sie uns doch gerne Ihre Hinweise zu Schattenorten an podcast@sn.at. Und diesmal dürfen auch gerne Orte dabei sein, die sich außerhalb Salzburgs befinden oder sogar auch außerhalb Österreichs. Für den Herbst haben wir nämlich eine kleine Sonderstaffel geplant mit einigen Folgen außerhalb der Landesgrenzen. Ja, die Schattenorte gehen also on Tour. Tipps nehmen wir dazu also gerne entgegen. Vorher bleiben wir aber noch, zumindest zeitweise, in Salzburg. In der aktuellen Folge steht die Stadt nämlich am Anfang und auch am Ende einer eigentlich unfassbaren Geschichte. Dazwischen verschlägt es uns, wenn auch nur Gedanken, nach Wien, Deutschland und Kolumbien. Es ist die bizarre Lebensgeschichte eines Mannes, der in Salzburg geboren wurde, aber in Lateinamerika berühmt geworden ist. Erst nach Ende seines Lebens wurde ein Kapitel seiner Vergangenheit publik, das er wohl lieber unter der Decke gehalten hätte. Und genau deshalb passt diese Geschichte auch so gut in unsere Schattenorte. Unsere Geschichte beginnt in der Stadt Salzburg, in der Arnbergstraße, im Gebiet Äußerer Stein auf der rechten Salzachseite. Die Straße ist eng, verwinkelt und gesäumt von teils architektonisch interessanten und historischen Gebäuden. Und da kommt man beim Haus mit der Nummer 27 in einer Gedenktafel vorbei, die Sie vielleicht, wie ich, schon mehrmals gesehen, aber nie wirklich bewusst wahrgenommen oder hinterfragt haben. Die Tafel ist schlicht gehalten, etwa 30 x 40 cm groß. Der Text an der Tafel lautet, ich zitiere, hier wurde der bekannte österreichisch-kolumbianische Anthropologe Gerardo Reichel Dolmadoff am 6. März 1912 geboren. Verstorben am 17. Mai 1994 in Bogotá. Gespendet wurde die Tafel, und auch das steht dort geschrieben, von den Herren Dr. David Garcia und Magister Jorge Ojeda. Errichtet wurde diese Erinnerungstafel im Jahr 2010 auf private Kosten und auf privaten Grund von eben diesen beiden genannten Bewunderern des Wissenschaftlers. Was nicht auf der Tafel steht, dass Gerardo Reichel Dolmadoff 1912 eigentlich als Erasmus Reichel und noch dazu im gegenüberliegenden Schloss Arnberg auf die Welt kam. Ebenso steht dort nicht geschrieben, dass er als Erasmus Reichel frühes NSDAP-Mitglied war und für die SS und die Gestapo mehrere Menschen ermordet hat. Es gab damals, also am 15. Oktober 2010, auch eine kleine Gedenkfeier zur Enthüllung dieser Tafel. Aber das alles erregte kein öffentliches Interesse. Bis heute wurde die düstere Vergangenheit der Person in Salzburg nicht thematisiert. So beschreibt es der Historiker Robert Obermeier von der Uni Salzburg. Er hat diese Tafel mehr oder weniger wiederentdeckt für seine Recherchen für ein neues Buch, das er gemeinsam mit seinen Historikerkollegen Bernadette Ettmeier, Vizebürgermeister Kai-Michael Dankl und dem KPÖ-Plus-Sprecher Christoph Würflinger zu Gedenkorten in der Stadt Salzburg gerade frisch herausgebracht hat. Zu dem Projekt später noch mehr. Obermeier schildert im Gespräch, wie er sich dieser Geschichte um Erasmus Reichel oder Herado Reichel-Dolmadoff genähert hat.
Wie so viele dieser Erinnerungszeichen ist es wohl in Salzburg ein weitgehend vergessener Ort und es war eher wieder auch ein zufälliges Entdecken, muss ich sagen. Also ich bin regelmäßig hier vorbeigegangen an diesem Haus, weil das so ein Spazierweg quasi von meinem Wohnort in die Altstadt war und irgendwann ist mir diese Tafel aufgefallen und als Zeithistoriker, der sich mit dem 20. Jahrhundert auseinandersetzt, bleibe ich dann irgendwie immer bei Geburtsjahren, bei Lebensdaten hängen, wo man vermuten könnte, dass die Person auch im Austrofaschismus oder Nationalsozialismus eine eventuell interessante Biografie hat und habe dann begonnen nachzurecherchieren, also offensichtlich in Anerkennung seines wissenschaftlichen Wirkens ist diese Tafel hier angebracht, wobei sozusagen jetzt auch für uns schwierig war, mit Quellen zu fassen. Einerseits, warum genau man 2010 sich entschieden hat, hier diese Tafel anzubringen. Es ist damals, soweit wir das einschätzen können, auch überhaupt nicht medial aufgegriffen worden oder in irgendeiner Art und Weise darüber berichtet worden. Es dürfte auch keine größere Enthüllungszeremonie gegeben haben. Es hat sich nur eine Hausbewohnerin von 2010, die wir interviewen konnten, daran erinnern können, dass es sozusagen überhaupt diese Tafel angebracht wurde.
Die Tafel hängt jedenfalls an der Fassade eines Gebäudes, das in Sichtweite von Schloss Arnberg liegt. Dort war Reichels Vater, der Künstler und Grafiker Karl Anton Reichel, gemeldet, wie wir aus dem Salzburger Stadtarchiv erfahren. Sein Vater war Mitbewohner von Hermann Bahr, der Räume im Schloss etwa zur gleichen Zeit angemietet hatte. Heute ist das Schloss übrigens im Besitz der gemeinnützigen Salzburger Stiftung, der American Austrian Foundation, die dort ein internationales Konferenzzentrum für Ärzte, Wissenschaftler und Künstler schuf. Erasmus Reichel verbrachte jedoch nur die ersten Kindheitsjahre in Salzburg. Er besuchte dann die Schule in Kremsmünster. Die Familie zog dann auch nach Linz. Er kam in Oberösterreich früh mit der Hitlerjugend und der damals in Österreich verbotenen NSDAP in Verbindung und war sogar in blutigen Straßenkämpfen in Wien involviert. Sein Vater Karl Anton, also der Künstler, war auch Monarchist und trat in München in den 1920er Jahren in diesen Kreisen als Vermittler für Adolf Hitler und seine nationalsozialistische Partei auf. 1938 wurde er im KZ Buchenwald interniert, kam aber angeblich durch seine enge Freundschaft mit Hitler frei. Die Familie soll er zu diesem Zeitpunkt aber längst für eine andere Frau verlassen haben. Sein Sohn Erasmus Reichel ging ebenfalls nach München. Als sogenannter Überläufer im Jahr 1934, also als Hitler in Deutschland bereits ein Jahr an der Macht war. Und in diesem Jahr kam es zu Aktionen, die als Nacht der langen Messer bezeichnet werden. Nämlich als die SS, also die Schutzstaffel und die Gestapo sich SA-Leuten entledigten. Reichel war bereits von der SA zur SS übergetreten zu diesem Zeitpunkt. Er hält in diesem Frühsommer 1934 Aufträge, Menschen der SA zu ermorden. Und das tut er auch, wie er selbst in dem Text Geständnisse eines Gestapo-Mörders beschreibt, der im Jahr 1937 in der Zeitschrift Die Dritte Front erscheint.
Im Juni 1934 gibt es dann diesen Säuberungsprozess, wenn man so will, innerhalb der NS-Bewegung selbst, in dem nämlich die SA-Führung und weitere Teile der SA ausgeschaltet werden und zwar sehr brutal ausgeschaltet werden. Also SS-Mordkommandos, so muss man sie wohl nennen, exekutieren Teile der SA-Führung. Und das Spannende ist eben, Sie haben es erwähnt, es erscheint 1937 in einer sozusagen im Ausland, aus Deutschland jetzt betrachtet gesprochen, gedruckten Zeitschrift eines kleinen Exilteils der NS-Bewegung, der sozusagen andere Ansichten wie die Führung und Parteiführung zum selben Zeitpunkt hat und die auch öffentlich versucht, sozusagen bekannt zu machen mit Magazinen, Zeitschriften, Propagandadrucken und dergleichen, erscheinen eben diese Geständnisse eines Gestapo-Mörders, die ganz offensichtlich eben sich auf die Biografie von Erasmus Reichel noch zu diesem Zeitpunkt stützen. Und das Spannende ist natürlich an solchen Quellen, dass die ganz, ganz schwer greifbar sind. Also es wirkt, als wäre das ein Tagebuchbericht, der auf dem sozusagen das Ganze insgesamt fußt, wobei es sehr literarisch verfasst ist. Also es ist wenig in so einer klassischen Tagebuchstruktur mit sozusagen Tagen oder Wochen und was an diesem Tag passiert ist, sondern es ist eigentlich sehr flüssig geschrieben aus der Perspektive eben ganz klar von Reichel, der beschreibt einerseits sozusagen ganz in knappen Zügen sein Aufwachsen und dann aber vor allem sozusagen den Zeitpunkt, ab dem er Teil der NS-Bewegung wird und sehr klar seine Stationen, die ihn eben von der Hitlerjugend zur SA, zur SS führen, nachzeichnet und die dann eben, und das ist das Bemerkenswerte, ganz, ganz explizit auch darauf eingehen, wie er involviert war in nationalsozialistische Gewalttaten. Und das kulminiert dann eben mit diesen Exekutionen im Juni 1934, die er explizit beschreibt und wo er auch explizit seine eigene Rolle schreibt.
Reichel beschreibt die Tötungen sehr genau. Ich zitiere nun eine Passage daraus. Wir fuhren nach Schwabing, soviel ich weiß, in die Elisabethstraße. Ich ging mit meinem Begleiter die Treppe hinauf bis zu der betreffenden Tür, an der Name Salzmann oder Selzmann stand. Mein Begleiter sagte, ich solle sofort schießen, wenn jemand herauskomme und er mir ein Zeichen gebe. Ich stieg ein paar Treppen höher, drängte mich ganz gegen die Wand, wartete mit entsicherter Pistole im Anschlag, bis auf unser Leuten die Tür geöffnet wurde. Ein älterer, dunkler Herr trat heraus. Mein Begleiter sagte nur »der« und machte eine Handbewegung. Ich schoss zweimal. Der Mann brach stöhnend zusammen und machte einen Versuch, sich aufzurichten, aber ich sprang die paar Stufen hinunter und schoss ihm aus nächster Nähe durch die Schläfe. Mein Begleiter rannte schon die Treppen hinunter und ich lief hinter ihm her, als eine schreiende Frau und zwei Kinder aus der Tür kamen, sich über den Toten stürzten und mir »Mörder, Mörder« nachschrien. Bevor andere Leute kommen konnten, waren wir schon im Auto und fuhren zum Wittelsbach-Palais zurück. Die nächste Fahrt ging wieder nach Schwabing. Mein Begleiter, jedes Mal ein anderer, sagte mir nur den Namen Ingenieur Ecker, soviel ich mich erinnern kann, und sofort schießen. Ich ging allein in die Wohnung hinauf und läutete. Ein Mädchen öffnete und wies auf meine Fragen auf eine Zimmertür. Ich stieß sie mit dem Fuß auf und sah mir gegenüber hinter einem Schreibtisch einen Mann aufspringen. Ich schrie, Hände hoch, aber im selben Augenblick schoss er schon zweimal auf mich. Aber die Kugeln gingen neben mir in den Türrahmen und die Wand. Ich schoss mehrere Male und traf ihn ausgezeichnet in den Bauch. Er fiel vornüber und klammerte sich mit der rechten Hand, der die Pistole entfallen war, an die Tischplatte. Nun schoss ich ihm aus nächster Nähe durch den Kopf. Er fiel in den Stuhl zurück und dann zu Boden. Als ich zur Tür hinaus wollte, warf sich mir eine Frau entgegen und es gelang mir nur mit Mühe, mich von ihr loszureißen und die Treppe hinab ins Auto zu kommen. Inzwischen war die Stadt etwas in Erregung gekommen. Überall sammelten sich Menschengruppen. So verhafteten wir die Leute nur mehr und brachten sie dann in den Forstenrieder Park oder in das Waldstück zwischen Dachau und München. Ich ließ nun die Leute am Waldrand ein paar Schritte vor mir hergehen, rief sie dann an und schoss. Ein einziger machte nach dem ersten Schuss, der nicht saß, es war schon dunkel geworden, einen verzweifelten Fluchtversuch. Aber der nächste Schuss warf ihn nieder. Reichel scheint sich dann auch mit der NS-Führung zu überwerfen. Spätestens 1937, als dieser Text erscheint, bekam er psychische Probleme und flüchtete vor der Gestapo ins Ausland. Zunächst nach Ungarn, dann nach Paris, wo er republikanischen Flüchtlingen half. Und letztlich ging er 1939 nach Südamerika. Und so begann sein zweites, ein völlig anderes Leben. Zumindest erscheint es auf den ersten Blick so. Er wird Staatsbürger in Südamerika, also in Kolumbien, ändert dann auch seinen Namen in Gerardo Reichel Dolmadov und beginnt seine Karriere als Wissenschaftler. Er gilt als Gründervater der kolumbianischen Anthropologie. Er ist vor allem für seine Forschungen zu indigenen Völkern bekannt. Am 25. Mai 1937 steht in den Salzburger Nachrichten Folgendes geschrieben. Der österreichische Botschafter in Kolumbien überreichte am Donnerstag dem aus Salzburg stammenden und in Kolumbien zu hohem Ansehen gelangten Ethnologen und Anthropologen Professor Gerardo Reichel Dolmadov das diesem vom Bundespräsidenten verliehene große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Präsident war damals übrigens der Sozialdemokrat Jonas Franz.
Y gritaron, asesino, asesino. Después de que alguien en el carro salió y salí corriendo. Estas son descripciones que son literales y son varias. Y a mí me duele leer esto.
Sie hören hier den kolumbianischen Anthropologen Augusto Oyela Casedo, wie er mit stockendem Atem Auszüge aus den Geständnissen eines Gestapo-Mörders auf Spanisch vorliest. Er kämpft sichtlich mit seinen Worten und mit den Tränen, wenn er die Passagen wiedergibt, wie Reichel mehr oder weniger vor den Augen der Kinder und Frauen der Opfer seine Aufträge erledigt. Dieser Moment im Jahr 2012 war entscheidend. Er fand bei einem Kongress in Wien statt, vor mehreren Anthropologen. Es war ein Schockmoment für die Forscherblase, als erstmals Reichel Dolmadoffs NS-Verstrickungen publik wurden. Der Beitrag ist übrigens nach wie vor als Video auf YouTube frei verfügbar, freilich auf Spanisch. Das Bild des kolumbianischen Nationalhelden erhält grobe Risse. In Kolumbien ist ja sogar eine Sonderbriefmarke für Reichel Dolmadoff gestaltet worden. Dass es überhaupt zu dieser Veröffentlichung kam, ist den Forschungen eines entfernten Nachfahren von Reichel zu verdanken. Der in Salzburg geborene Künstler Friedemann Derschmidt setzt sich seit Jahrzehnten mit der NS-Vergangenheit seiner eigenen Familie auseinander. Unter dem Titel Reichel-Komplex hat er seine Erkenntnisse online publiziert und auch in dem Buch Sag du es deinem Kinde. Eine absolute Leseempfehlung, wer sich für Familienforschung interessiert. Derschmidt erzählt mir im Telefongespräch, wie er auf diese unglaubliche Geschichte von Reichel Dolmadoff gestoßen ist und wie er auch darauf reagiert hat.
Ich habe gar nichts gewusst von dem vorher. Ich habe anlässlich der brennenden Asylantenheime in Rostock, also wo die ersten Nazi-Umtriebe, das war 1992 bereits, also kurz nach Fall der Mauer, war schon irgendwie, das waren so die ersten Vorwehen von dem, was man jetzt in Ostdeutschland ja noch viel schlimmer hat. Und da hat mich meine Großtante, die selber durch die ganze Nazimühle gegangen ist, also die war ja BDM-Führerin und alles mögliche, die war am Ende des Krieges 20 Jahre, hat mich ziemlich schockiert und verstört angerufen und gemeint, sie will über die Zeit reden, weil jetzt fängt das schon wieder an. Also das war eher so eine Art verspäteter politischer Schock. Und dann bin ich zwei Jahre später hin und habe mit ihr 17 Stunden Grundmaterial gemacht und ich habe nur aufgrund der, also des verzweigten Stammbaums gewusst, dass es einen Menschen gab, der schon 1932, 1933 abgehaut ist oder verschwunden ist aus den Familienzusammenhängen. Und meine Hoffnung war, es hat einen gegeben, der kein Nazi war. Wurde ich aber enttäuscht, sondern also, sie hat dann irgendwie mehr oder weniger etwas ermüdet, weil wir haben schon den ganzen Tag gefilmt, hat gesagt, sie hat mir diese Kopie auf den Tisch gelegt und dann habe ich diese Geständnisse des Gestapo-Mörders gelesen. Und also der war ja eng befreundet mit seinem Cousin, dem Zwillingsbruder meiner Großmutter, der auch SS war. Und das war einfach keine besonders ruhmreiche Geschichte. Eher eine ziemlich grausliche, hätte ich gesagt. Also man muss es ganz eindeutig sagen, er hat als Nazi im Auftrag von Nazis ermordet. Und in dem Text beschwert er sich ja dann, dass die Nazis in Deutschland sogar ehemalige Schutzbündler in ihren Reihen aufnehmen. Also das hat er für ideologisch furchtbar gehalten. Und wenn man den Text liest, also in diesem Text, den er auch nachher geschrieben hat, nachdem er weg ist, dann hat man nicht das Gefühl, dass er irgendeine ideologische Erkenntnis gehabt hätte, sondern es war ihm eigentlich die Sache nur zuwider, weil die quasi nicht Nazi genug waren, würde ich sagen. Sehr beschwert sich zum Beispiel bei diesen Schlägereien und bei dieser sogenannten Machtergreifung, dass die Leute geprügelt werden, aber dass die prügelnden SS-Leute betrunken sind und wandern, muss man das schon nüchtern machen können.
Erasmus Reichel, der mordende SSler und früher Nationalsozialist einerseits und dann der Anthropologe Herrado, der sich mit indigenen Völkern auseinandergesetzt hat. Wie sind diese beiden Männer zusammenzubringen? Friedemann Derschmidt glaubt nicht an eine Läuterung seines entfernten Vorfahren.
Lange Erfahrung und viel Gefolg. Also die meisten dieser der Nazis und der Ehemaligen haben im Prinzip ihre Ideologie nicht geändert. Die haben nichts eingesehen, die haben sich auch nicht verändert. Und ich habe auch also mit dem Uribe gesprochen, damals, wie das geoutet wurde, am Amerikanistenkongress in Wien. Und der war völlig fertig und hat gesagt, jetzt versteht er aber, weil die die linken Studenten in den 70er Jahren, also so wie bei uns auch, haben ihn angegriffen, weil er in Wirklichkeit vollständig rassistisch also umgegangen ist, also mit diesen Indianerfragen, weil für ihn waren nur die reinrassigen Indianer gut und alle Mestizen waren ganz fürchterlich. Also die Vermischung ist ganz schlecht. Also das sind so Hinweise, dass die Ideologie also vollkommen ungebrochen da war.
Ich frage mich, wie diese Geschichte innerhalb der Familie aufgenommen worden ist. Etwa von den direkten Nachfahren Reichel Dolmatovs, die, wie Derschmidt in seinem Buch schildert, Angst um ihr Leben hatten, wenn publik werden sollte, dass ihr Vater ein Nazi war. Derschmidt erzählt, dass den Kindern nichts passiert sei, aber das Verhältnis zwischen ihm und den Nachfahren ist nicht mehr rosig, wie er beschreibt.
Mit seinen Kindern ist kein Kontakt, also die mögen mich nicht besonders. Ich habe aber allerdings damals, wie ich das Projekt gemacht habe, allen Verwandten versprochen, dass ich alle Informationen also nicht veröffentliche, bis ich glaube, über 2 oder 3 Jahresfrist habe ich angegeben. Und in der Zeit ist dann der Augusto Ayelas gekommen, dem ich es auch nicht gegeben habe. Der Augusto Ayelas hat den Text dann von meiner Großtante gekriegt. Die wollte, dass das geoutet wird. Offenbar. Und in der Zwischenzeit gibt es einige, die einsehen, dass es gar nicht so weh getan hat, unter Anführungszeichen, und dass es besser ist, wenn man hinschaut. Ja, das ist jetzt allgemein, das ist jetzt nicht nur die Erasmus-Reichel-Geschichte, sondern allgemein, wenn ich mir überlege, also die letzten 70, 80 Jahre, wie viel Energie in Österreich darauf verwendet wurde, alles kleinzureden, alles wegzuducken. Also wenn diese Energie für was anderes verwendet worden wäre, wären wir ganz woanders, kulturell, wissenschaftlich und sonst wie.
Als die Gedenktafel in der Arnbergstraße angebracht wurde im Jahr 2010, also 2 Jahre vor diesem zuvor genannten Kongress in Wien, war die Welt für die kolumbianische Anthropologie also noch in Ordnung. Historiker Robert Obermeier geht davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, als die Tafel in Salzburg angebracht worden war, die NS-Vergangenheit nicht bekannt war. Sowohl die damaligen Hausbesitzer als auch die heutigen kennen das dunkle Kapitel der dort geehrten Person nicht.
Diese ganz intensive NS-Verstrickung, von der wir heute wissen und die wir wahrscheinlich auch heute noch nicht in der vollen Breite greifen können, die wurde eigentlich erst so um 2012 dann öffentlich bekannt. Das heißt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass natürlich damals von den Besitzern, Eigentümern niemand eine Ahnung haben konnte, sozusagen, was man sich mit dieser Tafel vielleicht hier mit einkauft.
Doch nun wissen wir um diese Vergangenheit seit mehr als 10 Jahren Bescheid. Aktuell ist auch in Salzburg in dem neu erschienenen Buch von Obermeier und seinen Kollegen davon die Rede. Reichel Dolmatov ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Wie also umgehen mit dieser Tafel, die zwar den Anthropologen ehrt, aber das NS-Kapitel vollends verschweigt? Das frage ich den Historiker Robert Obermeier.
Ich bin kein großer Fan davon, dass man Dinge einfach abmontiert. Also mit Dingen meine ich Erinnerungszeichen, die uns an Ereignisse in der Vergangenheit, an Biografien, Personen und dergleichen erinnern. Weil ich denke, sozusagen das Anbringen dieser Erinnerungszeichen ja auch sehr viel über die Gesellschaften zum Entstehungskontext dieser Zeichen verraten. Von dem her wäre mein Zugang bei den meisten Erinnerungszeichen, die jetzt sozusagen als problematisch auch zu bewerten sind, dass man diese Erinnerungszeichen durchaus im öffentlichen Raum behält, aber versucht, also idealerweise auch zum Beispiel mit Einbindung von Historikerinnen und KünstlerInnen, diese Tafeln, diese Mahnmäler, Denkmäler und dergleichen neu zu deuten, zu verändern, künstlerisch hier zu intervenieren, um Vergangenheit auf eine zeitgemäße Art und Weise im öffentlichen Raum auch sichtbar zu machen.
In dem neuen Buch Erinnern statt Vergessen, das ich eben bereits angesprochen habe, haben Obermeier, Würflinger, Dankl und Ettmeier mehr als 100 Gedenkorte in der Stadt Salzburg zu Opfern und Tätern im Nationalsozialismus gesammelt. Es sind auch viele Orte zum Kriegsende 1945 in Salzburg enthalten, wo wir jetzt anlässlich des 80-jährigen Gedenkens viele Veranstaltungen begehen. Ziel dieses Buches war es, Spaziergänge zu Opferorten zu schaffen und nebenbei in einem handlichen, kompakten Buch Informationen dazu herauslesen zu können. Also im Vorbeigehen sozusagen Orte mit Erinnerung aufschnappen. Ich frage Obermeier, was Ihnen dabei besonders aufgefallen ist. Gibt es zu viele Erinnerungszeichen, zu wenige von bestimmten Gruppen oder Themengebieten?
Uns sind schon Leerstellen aufgefallen in unserem Buch. Also das ist jetzt nicht unbedingt Salzburg-spezifisch auch, aber eben auch in Salzburg zu beobachten, dass zum Beispiel manche Opfergruppen des Nationalsozialismus im öffentlichen Raum fast überhaupt nicht sichtbar sind. Also um ein sehr zentrales Beispiel hier zu nennen, sind das die Menschen, die als sogenannte Asoziale verfolgt wurden. Das ist ein Gummibegriff, Gummiparagraf der Nationalsozialisten war und Menschen, vor allem Menschen aus sozial schwächeren Schichten, oder ökonomisch schwächeren Schichten aus sehr unterschiedlichen Gründen und oftmals sehr leicht treffen konnte. Also das waren Menschen zum Beispiel mit Suchterkrankungen, Frauen, die sich prostituieren mussten und dergleichen, die unter diesen als Asoziale, angeblich Asoziale verhaftet, oftmals gefoltert, in Konzentrationslagern interniert und in vielen Fällen ermordet wurden und die nach 1945 überhaupt keine Lobby hatten, um überhaupt als Opfer anerkannt zu werden. Im Gegenteil, also viele vormals als asozial Verfolgte waren nach 1945 auch dann teilweise in diversen Gefängnissen oder wo auch immer untergebracht, ohne dass sie jemals irgendwie für ihre Zeit in KZ-Haft oder dergleichen entschädigt worden wären oder irgendwas dergleichen. Und diese Erinnerungszeichen zum Beispiel fehlen in Salzburg auch massiv. Es gibt vereinzelte Stolpersteine, ganz, ganz wenige, aber das ist so eine Gruppe, wo uns eine Leerstelle aufgefallen ist. Wir haben das im Buch selbst nicht sozusagen jetzt publiziert, also wir haben für uns selbst dann auch so Auswertungen gemacht, statistische, also in welchen Jahren werden Gedenkzeichen zum Beispiel gesetzt oder in welchen Stadtteilen auch finden wir Erinnerungszeichen, und da gibt es schon große Diskrepanzen, also gerade in den, sage ich jetzt einmal, in den Stadtteilen, die sich eher an der Peripherie Salzburgs befinden, gibt es abseits von Stolpersteinen in den meisten Fällen eigentlich nur Erinnerungszeichen für Kriegsteilnehmer, also so großteils eben Gefallenen-Denkmäler, die sich hier finden, die meistens auch sehr prominent in diesen Stadtteilen in der Nähe der Kirche und sehr großflächig angelegt sind. Aber dann eigentlich wenig Erinnerungszeichen zum Beispiel auch an ZwangsarbeiterInnen-Lager, die es in diesen Gegenden gegeben hätte. Also da gibt es schon durchaus bemerkenswerte Leerstellen in unserer Erinnerungskultur. Also von dem würde ich nicht sagen, dass man zu viele Erinnerungszeichen haben.
Ich frage Obermeier noch, wie er als Historiker mit braunen Flecken in seiner eigenen Familiengeschichte umgeht, ob auch er schon Forschungen dazu betrieben hat.
Definitiv. Also Sie sprechen da, glaube ich, eine Achillesferse in der Arbeit von vielen Zeithistorikern und Zeithistorikerinnen an, dass wir oftmals vergessen, sozusagen uns auch mit der eigenen Familienbiografie auseinanderzusetzen und so intensiv mit anderen Biografien beschäftigen. Und ja, also mich interessiert meine eigene Familiengeschichte sehr, wobei ich mich, muss ich doch auch sagen, intensiver mit Biografien außerhalb meiner Familiengeschichte auseinandergesetzt habe, aber ich versuche doch immer wieder kleine Puzzlestücke zusammenzutragen aus meiner Familiengeschichte in unterschiedlichen Archiven, in denen auch ich auch beruflich sozusagen die Chance habe, hier hinzukommen und die nach und nach zusammenzutragen. Und es ist natürlich wie in vielen Familiengeschichten in Österreich zum 20. Jahrhundert nicht alles schwarz und nicht alles weiß, sondern mit Graubereichen. Also meine Großmutter war zum Beispiel eine BDM-Führerin, mein Urgroßvater war NSDAP-Ortsgruppenleiter, Bürgermeister im Nationalsozialismus. In der anderen Familiengeschichte gibt es sozusagen auch Aspekte wie eines Nichtmitmachens mit diesem Regimes oder eines Zuschauens, Danebenstehens. Also da kommt wie in vielen Familiengeschichten einfach sehr, sehr viel zusammen und ich versuche mehr und mehr dazu auch zusammenzutragen zu meiner Familiengeschichte.
Friedemann Derschmidt hat seine Familienforschung seiner Tochter gewidmet, damit sie das einmal nicht erfragen und erforschen muss, wie er mir erzählt. Ich frage ihn zum Abschluss, wie es ihm damit geht, diese dunkle Geschichte seiner Vorfahren zu lesen, sie zu erzählen und sogar zu veröffentlichen. Was macht das mit einem?
Es gab Phasen, wo es mir nicht gut gegangen ist. Es gibt Phasen, wo es mir wo ich es ganz gut schaffte. Also, es gibt die Frage, also wie weit fühlt man sich selbst jetzt belastet oder verantwortlich? Oder, was ich oft gefragt werde, wie weit ich mich schuldig fühle. Das ist immer so diese Diskussion mit der Schuld. Und in Wirklichkeit gar nichts. Ich habe ja nichts verbrochen. Ich habe diese Dinge alle nicht getan. Das Einzige, wo wir Nachgeborenen aufpassen müssen, wir machen uns nur dann schuldig, wenn wir diese Schönrederei und diese apologetisch entschuldigende österreichische Narrativ weiterpflegen. Das sieht man jetzt politisch, also genauso in Deutschland. Also man nicht von ungefähr gerade aus dem Osten Deutschlands, wo das noch mehr irgendwie unterm Teppich war, kommt das jetzt wieder. Also dass Leute das, also dass da fast eine Art Nostalgie gibt, eine Nazi-Nostalgie. Und das kommt daher, dass einfach nie wirklich sauber damit umgegangen würde. Offiziell ja, also die Historiker ja, die Gedenkstätten ja, die offizielle sogenannte Holocaust-Education ja. Aber in dem Moment, wo es um den eigenen Papa, den eigenen Opa, die eigene Oma gegangen ist, dann hat man gedacht, das war ja ganz was anderes. Er war schon bei der NSDAP, aber Nazi, nicht wirklich. In dem Moment, wo es in den persönlichen Bereich geht, also wird dann unglaublich abgewimmelt, abgewunken und so weiter.
Der Schmidt schreibt in einem seiner Texte zum Reichel-Komplex, der auf Englisch und Spanisch erschienen ist, dass er sich als Überbringer schlechter Nachrichten in der Familie nicht immer gut gefühlt habe. Es hätte aber dennoch etwas Befriedigendes gehabt. Dann fragte er weiter: Who can guarantee never again? Shouldn't we instead be asking, did it ever really end? Also übersetzt, wer kann uns dieses nie wieder garantieren? Sollten wir nicht fragen, hat es jemals wirklich aufgehört? Vielen Dank fürs Zuhören. Das Buch Erinnern statt Vergessen aus dem Verlag Edition Mosaik finden Sie bereits im Buchhandel. Die Literaturhinweise finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und hier nochmal der Veranstaltungstipp. Am 12. Mai um 19 Uhr sprechen wir in der Panoramabar in Lehn im Rahmen des Wissenstalks der Uni Salzburg mit Historikerin Eva Bammer und dem Historiker Johannes Darfinger über das Kriegsende in Salzburg und vor allem über den langen Weg von der Diktatur in die Demokratie unter dem Titel Umbruch, Aufbruch, Neubeginn. Salzburg nach dem 8. Mai 1945. Melden Sie sich gerne an unter www.plus.ac.at/panorama. Uni. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. In der nächsten Folge werden wir uns den Täufern in Salzburg widmen, also dem sogenannten dritten Flügel der Reformation und warum zahlreiche Menschen in Salzburg vor 500 Jahren deswegen geköpft oder verbrannt wurden. Schalten Sie also gerne wieder ein, wenn Sie mehr über diese Salzburger Geschichte wissen wollen, oder blättern Sie doch durch unser Buch Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg, zu erwerben über den Verlag Anton Puste, den SN-Shop und im Buchhandel Ihres Vertrauens. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.